und herzlich willkommen zum Podcast Gewaltfreie Kindheit. Ich bin Verena Ohm, Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Und hier im Podcast geht es darum, wie du die Theorie der gewaltfreien Kommunikation im Alltag mit Kindern ganz praktisch umsetzen kannst. Ich möchte dir viele Impulse und konkrete Ideen mitgeben, wie du gerade auch in herausfordernden Situationen immer noch gewaltfrei bleiben kannst. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Die nehme ich relativ spontan auf. Ich habe eine ganze Reihe von Themen, die ich gerne hier einsprechen möchte. Aber diese Woche ist etwas passiert. Ich war mit meiner Tochter beim Kieferorthopäden und bei dieser Begebenheit habe ich vielleicht ein halbes Dutzend Themen gefunden, über die ich hier erzählen könnte. Und ich möchte eine Sache rauspicken. Ich möchte heute davon erzählen, wie ich damit umgehe, wenn ich zur Zielscheibe der schlechten Laune meines Kindes werde. Es gibt eine kleine Vorgeschichte zu, woher diese schlechte Laune eigentlich kommt. Ich kenne die schon, ist nicht unerwartet gewesen. Und ich habe wirklich sehr bewusst diesmal registriert, was da eigentlich passiert zwischen meiner Tochter und mir, was in mir drin passiert. Und ich glaube, dass das auch für dich interessant sein könnte, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen auseinanderdrösele. Es gibt eine kleine Vorwarnung vorab. Ich habe neulich eine Kundennachricht erhalten. Da schrieb die Mutter an mich, dass es ihr total schwerfällt, GfK-Podcasts zu hören, weil das immer so die schöne, heile Welt ist und sie sich dann immer so unzulänglich und unzureichend fühlt und immer sich schuldig fühlt, dass sie es nicht so hinbekommt, wie wir das in den Podcasts immer so erzählen. Das ist ja immer irgendwie hier schöne, heile Welt, ne? Irgendwas passiert, ich erzähle was dazu und am Ende Friede, Freude, Eierkuchen. So, und ich möchte sagen, wenn ich hier so eine Folge einspreche, wenn ich ein Beispiel auseinanderdrösele, wenn ich davon erzähle heute, was passiert ist, als ich mit meiner Tochter beim Kieferorthopäden war, beziehungsweise was davor und danach passiert ist, dann ist es nicht so, als hätte ich in dem Moment, wo das passiert ist, die Klarheit gehabt, die ich hier habe, wenn ich heute davon erzähle. Ja, ich habe mich hier gerade bestimmt eine Viertelstunde hingesetzt und nochmal schriftlich in Notizen auseinandergedröselt, was ich da gemacht habe, warum ich das gemacht habe und all das, wo ich sage, da habe ich das und das und das gemacht. Erstens, das ist viel Übung. Zweitens, das war keine bewusste Handlung, sondern das war ein Autopilot, der da abgelaufen ist. Dieses Mal hat es einigermaßen gut funktioniert, kann ich direkt vorneweg sagen, aber es ist mitnichten so, dass das immer funktioniert. Ja? Und zum Schutz meiner Kinder erzähle ich hier im Podcast und auch im Newsletter längst nicht alles, was passiert. Ich erzähle von mir und mit meinen eigenen Fehlern kann ich total gut umgehen. Aber wenn das irgendwie heikel ist oder wenn das aus meiner Sicht die Würde des Kindes gefährdet, wenn ich davon hier öffentlich erzähle, dann erzähle ich da nicht davon. Das heißt, die Situation, wo es so richtig knallt und wo es hässlich wird, die erzähle ich nur dann, wenn das aus Sicht meines Kindes vollkommen okay ist, dass ich es erzähle. So, das heißt, mein Leben ist mitnichten ideal und rosarot und voll GfK, sondern wir haben hier unsere Struggles, wir haben hier unsere Höhen und Tiefen und ich bin nicht immer die Mama, die ich gerne wäre. So. Nun, am Dienstag ist es mir gelungen, mehr oder weniger die Mama zu sein, die ich gerne sein möchte. Und ich erzähle dir hier heute Schritt für Schritt, wie mir das gelingen konnte. Und ich glaube, dass das umsetzbar ist auch für dich. Wie gesagt, es braucht Übung. Und jedes Mal, wenn so etwas im Alltag passiert, ist das ein Übungsfeld. Ja, also das nächste Mal, wenn, heute geht es um schlechte Laune des Kindes, das nächste Mal, wenn du zur Zielscheibe von schlechter Laune wirst, kannst du üben. Und du musst nicht perfekt sein, du musst es nicht sofort hinkriegen. Üben, 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 üben. Ja, und ich kann jetzt sagen, was der Schlüssel zum Erfolg bei mir am Dienstag war. Keine Ahnung, ob das auch für dich ein Schlüssel zum Erfolg ist. Ja, aber ich möchte inspirieren und anregen und Ideen geben. Und ja, ich hoffe, dass du daraus was für dich mitnimmst. So, das waren jetzt 4 Minuten Vorrede. Ich leg mal los. Dienstag. Dienstag hatte ich mit meiner Ältesten morgens früh um 8.15 Uhr einen Kieferorthopäden-Termin. Das ist deswegen ein bisschen unentspannt in Summe, weil wir morgens eigentlich nicht gerne Arzttermine machen. Das haben wir gelernt, dass morgens Arzttermine für meine Älteste nicht ideal sind. Wir machen die lieber nachmittags. Jetzt ist es so, dass wir den Termin eigentlich im Januar hatten. Ich habe ihn total verbaselt. Ich habe das Vereinbaren eines neuen Termins sehr lange vor mir hergeschoben. Klammer auf, ich habe mich gescheut, da anzurufen, weil ich eine Moralpredigt erwartet habe. Und als ich dann tatsächlich angerufen habe, kam auch tatsächlich diese Moralpredigt, Klammer zu. Also ich habe also bei der Kieferorthopädin angerufen, einen neuen Termin gemacht und mir wurde gesagt, dass ich nicht die Wahl habe, dass ich jetzt das nehmen muss, was ich kriegen kann. Und das war nun mal Dienstag um 8.15 Uhr morgens. Meine Tochter geht immer schon ungerne zum Arzt, insbesondere zum Zahnarzt. Und es ist nicht so, dass sie Angst davor hat. Bisher hat sie keine schlechten Erfahrungen beim Zahnarzt gemacht, sondern sie ist total empfindlich mit allem, was an ihrem Körper und in ihrem Körper passiert. Und beim Zahnarzt muss sie den Mund aufmachen, dann kommen da Finger, die tasten in ihrem Mund herum. Dann noch mit Gummihandschuhen, die eklig riechen. Dann wird sie auch noch genötigt, so ein Mentholgel auf die Zähne zu machen. Und sie kriegt so eine Spülung in den Mund, mit dem sie die Bakterien ausspülen soll. Und sie hasst Menthol. Sie hasst es, irgendetwas stark Schmeckendes, stark Riechendes in jeglicher Form an ihrem Gesicht zu haben. Also Zahnarztbesuch ist für meine Tochter ein echter Graus. Früher war das so, dass wir sogar eine Notiz in der Akte hatten, dass das ein schwieriges Kind sei. Mittlerweile ist sie kooperativ. Na, sie sagt, sie sieht es ja ein. Und da kommen wir zu dem Punkt, sie kooperiert und sie kooperiert überhaupt nicht gerne. Sie unterdrückt alles, was in ihr aufschreit, alles, was in ihr rumort. Sie unterdrückt das und macht mit. Und dieses Unterdrücken führt dazu, dass sie schon, wenn der Zahnarzttermin näher rückt, zunehmend schlechte Laune hat, wenn sie daran denkt. Und dass ich volle Lotte den ganzen Frust abkriege, sobald wir aus der Praxis raus sind. Jo, und Dienstag war das genauso. Sie konnte morgens ausschlafen. Und als ich sie dann irgendwie 40 Minuten vor der Abfahrt geweckt habe, war sie schon total stinkig und hat mir in einer Tour Vorhaltungen gemacht. Ich hätte sie zu spät geweckt, ich hätte ihr zu wenig Zeit gegeben, das Frühstück sei nicht gut. Sie hätte Hunger, aber sie hätte keinen Appetit. Sie hätte es eilig und hasst es, eilig zu sein und bla bla bla. Ganz viel. Und dann waren wir bei der Praxis. Sie ist reingegangen, sie kam raus, sie ist stampfend die Treppe runter, aus der Praxis raus auf die Straße zum Auto. Sie ist vor mir hergelaufen, immer schneller vor mir hergelaufen. Und du kannst dir das so vorstellen, ne? Verengte Augen, vorgeschobenes Kinn, ganz, ganz, ganz grummelig, also wirklich grummelig. Wow. Und wann immer sie irgendetwas zu mir gesagt hat, war das nicht freundlich. Sowas wie, alles okay, was denn sonst? Hat die Kieferorthopädin irgendwas gesagt? Na klar, hat die was gesagt. Was hat sie denn gesagt? Ja, was wohl? Also diese Art von Antworten habe ich bekommen. Ja, und dann waren wir am Auto, sind eingestiegen, sind losgefahren, ich habe sie zur Schule gefahren, wir hatten ungefähr 25 Minuten Autofahrt und nach relativ kurzer Zeit wurde mir die Stille zu viel. Ich konnte das kaum aushalten, dieses sehr wütende Kind neben mir auf dem Beifahrersitz sitzen zu haben. Ich merkte richtig, wie das, also wie ein brodelnder Vulkan, ja. Ganz unangenehm, ganz große Spannung zwischen uns. Also habe ich das Radio angemacht. Und da kamen, glaube ich, gerade Nachrichten oder irgendein Beitrag. Jedenfalls fing meine Tochter an, alles und jedes, was in diesem Beitrag kam, zu kommentieren. Im Sinne von, na toll, die denken nicht nach. Boah, sind die blöd. Ach, die könnten doch auch mal nachdenken. Also alles abwerten, was da im Radio kommt. Dann kam ein Lied. Oh nee, nicht schon wieder das. Okay, dann habe ich den Radiosender gewechselt. Mama, ich habe nicht gesagt, dass wir den Radiosender wechseln sollen. Dann habe ich das Radio ausgemacht. Mama, ich habe auch nicht gesagt, dass du das Radio ausmachen sollst. Boah. Also, ich erspare dir die ganze Geschichte, aber es ging ungefähr die ganze Fahrt so, dass immer mal wieder von rechts irgend so ein Kommentar kam und ich merkte richtig, wie es in mir brodelte, wie da eine Anspannung war, wie, oh, ich war selber total, fast schon sauer. Und dann kam so der Gedanke, wieso muss ich eigentlich immer dafür herhalten, wenn dieses Kind schlechte Laune hat? Warum bin immer ich die Zielscheibe für diesen Genau. Und so auf die letzten 15 Minuten etwa hat sich eine Art Waffenstillstand zwischen uns entwickelt. Und ich hatte Zeit, ein bisschen sacken zu lassen und mich zu beruhigen. Und das Erste, was wirklich gut war an dem Dienstag im Auto, war, dass ich, egal was meine Tochter gesagt hat, nichts dazu gesagt habe. Ich glaube, es war wirklich hilfreich, dass ich nicht angefangen habe, einzusteigen in eine Argumentation, dass ich sie nicht für ihren Tonfall oder ihre Art kritisiert habe, sondern dass ich geschwiegen habe. So, jetzt ist es so, dass Schweigen als solches für mich persönlich keine schöne Strategie ist. Ich habe als Kind, Jugendliche unschöne Erfahrungen mit schweigenden Erwachsenen gemacht. Für mich ist das immer gleich wie Liebesentzug. Und da gerate ich ganz schnell in existenzielle Not, wenn Menschen mich anschweigen. Und deswegen ist Schweigen eigentlich keine Strategie, die ich gerne wähle. Und doch merke ich, dass Schweigen in dem Moment cool ist, wenn ich denn auf eine bestimmte Art und Weise schweige. Und das möchte ich dir jetzt erzählen. Ich nenne das mal achtsames Schweigen. Ich sage nichts zu meiner Tochter und ich tue drei Dinge. Erstens, mit einem Teil meiner Aufmerksamkeit bin ich immer bei ihr. Ich registriere die leisesten Veränderungen in ihrem, also ich bin hypersensibel in solchen Momenten, wenn es um kleinste Veränderungen, kleinste Gesten geht, ne? Da zuckt der kleine rechte Finger, da schüttelt sie den Kopf, da streicht sie sich durch die Haare, da geht die Hand zum Fensterheber, da bückt sie sich, um eine Wasserflasche zu nehmen. Also jegliche Bewegung, jegliche Stimmungsveränderung registriere ich mit einer sehr hohen Sensitivität. Das ist das eine. Und ich lasse das passieren, ne? Also ich registriere das und versuche nicht, das zu interpretieren oder so. Ich beobachte das quasi unterbewusst, was da rechts neben mir passiert. Und gleichzeitig beobachte ich, was in mir passiert, was da los ist. Und das allererste, was ich mir angucke, ist, was ich denke. Das ist immer so das, was ich am schnellsten kann. Ich mache sozusagen eine innere Wolfsshow. Ich rolle innerlich mit den Augen. Ich schimpfe innerlich auf dieses Kind, das mich in diese dämliche Situation bringt. Ich mache mir auch selber Vorwürfe. Ich hätte es wissen müssen, ich hätte den Übergang besser gestalten müssen, ich hätte was zu essen dabei haben sollen, warum habe ich den ersten Termin verbaselt? Also da findet auch ganz viel Wolfsschau nach innen statt, auf mich gerichtet. Ich registriere das, ohne mich selbst dafür zu verurteilen, also für diese wölfischen Gedanken. und ohne diese Gedanken sofort im Keim ersticken zu wollen. Ich beobachte mich selber beim Denken. Und das ist ein bisschen vergleichbar mit einem Waldspaziergang, wo du beobachtest, an welchen Bäumen, an welchen Blumen, an welchen Bänken du vorbeikommst. Während ich da Auto fuhr und neben mir der Vulkan brodelte und ich das Brodeln registrierte, habe ich achtsam geschwiegen und beobachtet, was durch meinen Kopf fließt, ohne dass ich dem eine tiefergehende Aufmerksamkeit gegeben hätte. Also ich habe es wirklich einfach nur beobachtet, so ein bisschen wie aus der Vogelperspektive, ganz neugierig und interessiert, was da alles für Gedanken durch meinen Kopf fliegen. Worauf ich tatsächlich meine Aufmerksamkeit gerichtet habe, ist, wie mein Körper auf diese Reaktion, auf diese Gedanken reagiert. So, zum Beispiel der Gedanke, immer werde ich zur Zielscheibe dieses Kindes oder der schlechten Laune. Da merke ich, wie sich alles in mir zusammenzieht, wie mein Hals dick werden will, wie ich die Stirn runzle, wie ich ärgerlich werde, wie ich frustriert bin. Ich würde am liebsten dann mit der Faust aufs Lenkrad hauen und schimpfen und rausschreien, dass ich das nicht will. Also ich bin voll im Widerstand. Und da geht auch sowas durch den Kopf wie, Mensch, Verena, du weißt doch, dein Kind ist gerade in Not. Eigentlich bräuchte dein Kind jetzt Empathie. Ganz ehrlich, soll ich dir was sagen? Ja, Empathie wäre an der Stelle wirklich das Schönste und Beste. Weil nicht ich in Problembesitz bin, sondern mein Kind. Mein Kind hat gerade schlechte Laune. Bei mir ist eigentlich alles okay. Ich habe kein Problem. Meine Tochter hat ein Problem. Und Thomas Gordon sagt, wenn die Tochter in Problembesitz ist, dann ist aktives Zuhören und Empathie das Mittel der Wahl, das dich weiterbringt. Ja, super. Erstens, meine Tochter hatte null Bock auf empathische Begleitung. Die hat rundheraus abgelehnt, jegliche Form von Kontakt. Und ich selber hatte auch echt nicht den Nerv für Empathie, weil ich tatsächlich in Not war. Ich hätte nicht in Not sein müssen, aber irgendwie hat es mich doch in Not gebracht. Also ich war körperlich gestresst. Ich kann das überhaupt nicht haben, wenn um mich herum schlechte Laune herrscht und Menschen nörgeln und nölen und alles schlecht finden und alles kritisch kommentieren. Oh, da, nee, mag ich gar nicht. Merke ich, wie das auch in mir dann anfängt zu brodeln. Das ist der Gedanke, es sollte so nicht sein. Und wenn ich sowas denke, bin ich nicht mehr empathiefähig. Ja? Das heißt, Empathie für meine Tochter war in dem Moment nicht möglich. Und ich habe mich auch noch selbst dafür verurteilt. Das habe ich auch registriert während der Autofahrt. Mensch, jetzt müsstest du doch eigentlich empathisch sein. Wieso bist du nicht empathisch? Du bist eine schlechte GfK-Mama. Ja? So, okay, und auch das habe ich beobachtet. Und mit ein ganz kleines bisschen Weiterdenken habe ich gemerkt, wie der Ärger nachließ und sich in mir eine große Traurigkeit ausgebreitet hat. Denn ich habe mich gefragt, was wäre denn jetzt das Schönste, was passieren kann? Das Schönste wäre, wenn meine Tochter sagen könnte, warum sie schlecht gelaunt ist. Wenn sie sagen würde, ach Mama, das ist alles so doof. Hat sie nicht. Meine Tochter hat gebrodelt, die war sauer, die war schlecht gelaunt, die war wütend, die war nölig. Und ich habe gemerkt, dass ich traurig bin, dass sie sich da gerade nicht öffnen kann, dass sie sich gerade nicht mir zuwenden kann. Und das Bedürfnis, das ich dann herausgeschält habe, war, dass ich mich so sehr nach Verbindung und Kontakt gesehnt habe. Ich hätte so gerne, wenn meine Tochter so schlecht gelaunt ist, Kontakt zu ihr. Ich habe den Eindruck, wir sind getrennt voneinander, wir sitzen nebeneinander und sind meilenweit voneinander entfernt. Ja, ich kapsele mich ab, weil ich diese Laune nicht mag. Sie stößt nur mit Angriffslust vorwärts, aber eigentlich schützt sie sich nur. Also sie heult wirklich, sie fletscht die Zähne symbolisch und ich ziehe mich in meinen Kokon zurück. Und was ich aber eigentlich doch gerne möchte, ist, dass wir miteinander irgendwie das Leid teilen vielleicht. Und Fürsorge. Ich möchte, dass es ihr gut geht und ich sehe, wie es ihr zu schaffen macht und wie sie vielleicht auch leidet. Also ich war ein bisschen unglücklich und sehr, sehr, sehr traurig. Und ich habe gemerkt, bei solchen Gedanken wie, was kann ich denn jetzt tun? Ich hätte so gern, dass das aufhört. Warum hört das nicht auf? Dass in mir eine große Ohnmacht und Hilflosigkeit war. Da ist mein Bedürfnis immer Wirksamkeit. Diese Frage, was kann ich denn jetzt tun? Und auch Schmerz. Ja, ich war verletzt. Da ist ein Schmerz in mir. Ich will das nicht ertragen. Ich will nicht, dass meine Tochter so mit mir redet. Ich fühle mich dann, also es nagt ein Schmerz in mir. Das tut wirklich weh. Und das habe ich ungefähr 5 Minuten vor unserer Ankunft an der Schule alles fühlen können. Also traurig und voller Schmerz und ohnmächtig. Das waren so die wesentlichen Gefühle. Und dann, als ich mit diesen Gefühlen verbunden war, kam noch was anderes hoch, nämlich die Beobachtung an mir selbst, dass das Schweigen, das jetzt schon ganz schön lange anhielt, plötzlich ein schweres Schweigen wurde, also ein drückendes Schweigen. Es war kein angenehmes Schweigen. Und da stieg eine Angst in mir hoch. Also ich habe ja eben gesagt, Schweigen war für mich oft verbunden mit Liebesentzug. Und ganz plötzlich, so kurz vor der Schule, habe ich gemerkt, wie sich mein Brustkorb zuschnürte, wie mir die Kehle eng wurde und ich schwer schlucken konnte. Und habe gemerkt, dieses Schweigen wird jetzt unangenehm. Und meine Tochter brodelte aber immer noch. Die war immer noch nicht zugänglich. Also habe ich das Schweigen gebrochen und das Beste gesagt, was ich in dem Moment tun konnte. Ich habe gesagt, du, ich hab dich lieb. Und dann hat sie gesagt, na toll, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ja, wieder dieser Tonfall, wieder dieses Destruktive. Und ich habe sie angeguckt, wir standen an der Ampel und ich konnte sie ein bisschen länger angucken, habe im Moment nichts gesagt und dann habe ich gesagt, dir hilft das nicht. Aber weißt du, mir hilft das. Und so war das auch. In dem Moment, wo ich das gefühlt habe, ich habe sie wirklich lieb. Und das war aus vollstem Herzen ein, ich liebe dich so, wie du bist. Ich sehne mich nach Verbindung und ich nehme jetzt einfach Verbindung auf zu dir und sage, dass ich dich lieb habe. Und es ist eigentlich egal, ob dir das hilft, ich tue das für mich. Mir hat das auf jeden Fall geholfen. Und ich habe mich dann entspannt und wir kamen an der Schule an. Ich bin in die Parkbucht gefahren, habe den Motor ausgeschaltet und erst dann wieder zu ihr rübergeguckt. Und sie guckte mich an, zuckte mit den Schultern und sagte, na gut, tschüss Mama, ich hab dich lieb. Okay. Und dann ist sie mit ziemlich viel Schwung aus dem Auto gestiegen und zur Schule gehüpft. Also wirklich gehüpft. Ja, und ich habe auf der Rückfahrt gedacht, meine Güte, das waren jetzt wieder so 1,5 Stunden, über die ich Romane erzählen könnte, weil da so viel passiert ist. Ja, ich fasse mal zusammen. Also, ich bin, in Anführungsstrichen, Zielscheibe für die schlechte Laune meiner Tochter geworden. Ich weiß, Empathie wäre der Schlüssel. Weder wollte meine Tochter Empathie, noch war ich in dem Moment fähig zu Empathie. Dann bleibt mir nichts anderes, als mich mit mir selber zu verbinden und zu gucken, wie es mir damit geht. Und meine Strategie ist das achtsame Schweigen. Während ich achtsam schweige, achtsam deshalb, weil ich schweige und gleichzeitig sehr aufmerksam bin. Erstens registriere ich die ganze Zeit, was bei meinem Gegenüber ist. Zweitens registriere ich die ganze Zeit, was in mir ist. Und ich fühle und spüre und nehme wahr und richte meine Aufmerksamkeit auf das, was ich gerade brauche, wonach ich mich gerade sehne, was bei mir gerade nicht erfüllt ist. Und ich habe nicht die Erwartung, dass das jetzt erfüllt wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Zu keinem Zeitpunkt auf dieser Autofahrt habe ich erwartet, dass ich jetzt das bekomme, was ich brauche, oder dass ich mir selber das geben kann, was ich brauche. Es ging nicht darum, das Bedürfnis zu erfüllen, zu keinem Zeitpunkt. Es ging darum, anzuerkennen, dass da gerade etwas einfach nicht erfüllt ist. Und das zu fühlen, wie das ist, wenn das nicht erfüllt ist. Und die Sehnsucht zu spüren, wie schön es wäre, wenn das erfüllt wäre. Wie schön das ist, wenn es erfüllt ist. Also in diese warme, wohlige Sehnsucht zu kommen und sich vorzustellen, wie sich das anfühlt, wenn das erfüllt ist. Ich glaube, das ist dann auch die Energie, aus der heraus ich dann einfach zu meiner Tochter sagen konnte, ich habe dich lieb. Da war ich so mit mir verbunden. Und ich erzähle jetzt nicht nochmal alles. Ich bin schon drauf und dran, wieder von vorne anzufangen. Wenn ich mit einem Satz zusammenfassen müsste, was ich hiermit erzählen möchte oder was ich hier transportieren möchte, dann ist es vielleicht, wenn du zur Zielscheibe schlechter Laune wirst oder wenn du im Strudel der Umstände gefangen bist, dann bist du nicht den Gezeiten hilflos ausgeliefert. Du hast einen Anker. Und dieser Anker, das bist du selbst. Du kannst üben, dich in dir selbst zu verankern, indem du genau das tust, was ich eben beschrieben habe. Stell dir das vor, als würdest du einen Anker werfen, indem du einfach in dich zurückkehrst und dich mit dir selbst verbindest, dich selbst wahrnimmst, bei dir selber eincheckst. Das ist das, was ich meine mit, du kannst dich in dir selbst verankern, wenn du bei dir selber ankommst und gut mit dir verbunden bist, dann bist du diesem ganzen Hin und Her und Hoch und Runter Gedankenkarussell nicht mehr hilflos ausgeliefert. Das gibt eine große Stabilität. Ja, du bist dein eigener Anker und du hast dich selber immer mit dabei. Das ist, glaube ich, das, was ich gerne sagen möchte. Und ja, vielleicht bist du demnächst selber mal Zielscheibe schlechter Laune oder gerätst in den Strudel eines Gedankenkarussells. Dann erinnere dich vielleicht, vielleicht schreibst du dir das auf den Zettel. Ich bin mir selbst ein Anker. Und alles, was du zu tun brauchst, ist, kurz die Augen zu schließen und dich selbst zu beobachten, was da gerade passiert. Ja, ich hoffe, dass dir diese Episode geholfen hat und dich inspiriert und weiterbringt. Ich habe jetzt in letzter Zeit den ein oder anderen Kommentar auf Podcast-Folgen bekommen und ich mag dich herzlich einladen, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass doch gerne einen Kommentar und eine Sternebewertung. Ich glaube, dass das die Auffindbarkeit meines Podcasts erhöht, weil ich dann von den Podcast-Plattformen besser gefunden werde, also höher gepusht werde sozusagen. Also ich glaube, das würde mir helfen, mir und meiner Reichweite. Und mehr andere Menschen würden diesen Podcast entdecken, indem du einen Kommentar hinterlässt. Das würde mich total freuen. Ja, und wenn du Themen hast, die du gerne hier im Podcast hören möchtest, eine Frage, die du mir stellen möchtest, schreib mir eine Mail und ich quatsche hier ins Mikrofon meine Antwort auf deine Frage. Ja, danke fürs Zuhören. Schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.